Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Zwei-Welten-Podcasts mit mir, Samuel, und dir.
Jo, der Lukas.
Moin, moin. Jo.
Leben zwei Welten, keiner wirklich kann.
Wir sprechen heute über das Thema, was ich mir überlegt habe, wie so oft, Emotionen. Wir haben ja schon verschiedene Emotionen uns angeguckt. Aber
ja, ich wollte gerade sagen, ne? Was haben wir alles?
Dankbarkeit.
Dankbarkeit, Wut.
Liebe.
Auch sowas wie Liebe, Sterben, Tod, das auch. Trauer vielleicht, was da mit reinschwingt.
Was wir noch nicht haben, ist Hass und Ekel oder sowas, aber das machen wir heute nicht.
Nee.
Wir sprechen heute über ein übergeordnetes Thema, nämlich dieser Punkt, wie wir denn mit solchen Emotionen überhaupt umgehen. Wir haben schon mal generell über das Thema aushalten, also wie können wir Dinge auch aushalten, aber ich finde, es ist nochmal was anderes. Wenn ich merke, ich habe eine Emotion, die kommt, ne, dann haben wir natürlich auch eine Kultur, die sagt, wir gehen mal so und so damit um. Ich würde sagen, wir haben auch in Deutschland eine Kultur, die eher Emotionen eher jetzt nicht unbedingt dazu einlädt, sich zu zeigen, sag ich mal, sondern eher was anderes macht. Und ist die Frage, ist es manchmal gesund oder gut, auch zu sagen, die und die Emotion behalte ich bei mir und zu was kann es vielleicht auch führen, wenn man das immer macht, die Emotion immer wegschluckt. Mhm. Also so dieses, wie gehe ich denn gut mit Emotionen um? Und ich glaube auch, nehme ich schon viel vorweg, ich glaube auch, dass Emotionen sich bei Leuten sehr unterschiedlich anfühlen. Ich glaube auch, also das glaube ich tatsächlich, vielleicht sagst du auch, nee, du bist nicht so sensibel, kann auch sein, dass es sich Emotionen bei Menschen auch anders anfühlen. Und dass es Menschen gibt, die viel stärkere Emotionen fühlen und andere, die es weniger fühlen. Unabhängig von der Kultur. Ja, dass man sagt, oh, ich bin so abgebrüht, mir ist das alles egal. Nee, ich glaube, es gibt auch wirklich Menschen, Männer, die einfach auch eine Emotion nicht so fühlen.
Also tatsächlich glaube ich das auch, also dass wir Menschen sehr unterschiedlich sind. Wir sagen ja auch, der eine hat eine dicke Haut, eine dünne Haut. Ich zähle eher zu denjenigen, die eine dünne Haut haben. Also ich nehme jede Regung in meinem Körper wahr, jede, und die ist mir sehr unangenehm. Ach, furchtbar manchmal, wirklich. So, ich bin eigentlich permanent im Kontakt mit meinem Körper so. Und das Problem war früher, dass ich Emotionen nicht deuten konnte und dann immer Angst hatte, was ist denn jetzt gerade, was passiert jetzt gerade in meinem Körper? Warum ist jetzt mein Herzschlag auf einmal schneller? Warum? Und das ist auch der Grund, warum Panikattacken gekommen sind, weil ich die Dinge nicht deuten konnte, was in meinem Körper vor sich geht. Also wenn der Herzschlag einfach schneller beschleunigt wurde und ich dachte so, warum, wieso, weshalb? Hä? Ich habe es nicht mit der Emotion Wut verknüpft, zum Beispiel, und dachte direkt an, oh, ich kriege jetzt hier gleich einen Herzinfarkt oder so. Und dann kriegst du Panik und Angst. So, okay. Also es vermischte sich. Ich musste tatsächlich erst lernen, wie sich Emotionen im Körper anfühlen und was das für Emotionen sind, sie benennen.
Das machen wir jetzt bei unserer Tochter auch, ne? Also,
sehr gut.
Wir sagen es nicht immer, ich nehme wahr, dass du gerade wütend bist. Nee, sagen wir nicht so, aber so, ey, bist du gerade wütend so?
Du fühlst und gut, ja.
Bist du gerade wütend oder auf was bist du wütend? Und dann auch zu gucken, wo finde ich dafür einen Kanal? Ne, also gerade so, Leute schlagen geht nicht, mit Sachen um sich schmeißen geht eigentlich in der Regel auch nicht, kommt immer drauf an, was es ist. Sich ein Kissen nehmen oder ein Kuscheltier und dort mal richtig reinbeißen und das Kuscheltier verhauen, geht.
Ja, total.
Ne, es ist so, einen Kanal zu finden. Und bei Kindern merke ich, oder bei meinem eigenen Kind, fällt mir das leichter, zu sagen, ah ja, das ist ein Kanal. Oder wenn sie sich freut, na, dann lass er halt springen. Ist doch okay. Ja? Ich glaube, ich bin auch so groß geworden, ja nicht auffallen, ja nicht anecken. Immer schön, wenn du dich freust, freu dich nicht zu sehr. Wenn du wütend bist, zeig das nicht. Wenn du traurig bist, Männer weinen nicht, was auch immer. Ne? Was man da für komische Konstrukte hatte. Bei unserer Tochter finde ich das okay. Ne? Oder oft auch dieser Satz, es ist okay. Es ist okay, dass du gerade nicht okay bist, fällt mir gerade ein. Naja, das ist voll okay, dass du gerade weinst. Das ist voll okay, dass du gerade dich freust. Ich bei mir selber merke das aber oft, dass ich einen Reflex habe, des Emotionen auch wegdrückens. Ich merke das ganz bewusst. Das ist also wirklich wie eine Kraftanstrengung in manchen Momenten, wo ich merke, diese Option darf ich jetzt auch in vielleicht auch Business-Umständen oder wo auch immer. Ich darf dir jetzt nicht zeigen, weil das ein Zeichen dafür ist, dass was ein Schwächezeichen sein könnte oder relativ sicher, dass so gedeutet wird. Das heißt jetzt, um diesen Prozess irgendwie sinnvoll abzuwiegeln oder abzuschließen, wenn mich gerade was extrem aufregt, muss ich das wegdrücken. Und ich würde sagen, das kann ich relativ gut. Jetzt würde ich dich mal fragen, ob du sowas auch kennst, sowas wegzudrücken.
Ja, ich kenne das total, Samuel. Ah. Also, um das mal kurz aufzuräumen. wir müssen, ich glaube, um Emotionen, das Überthema heißt, glaube ich, so Regulierung von Emotionen. Was du gerade angesprochen hast, das ist ja bei den Kindern, die jetzt groß werden, ein Riesenthema, das ist ein Erziehungsthema letzten Endes.
Ja.
Und ich finde das so wunderbar, wenn man sich die Entwicklung anschaut von meiner Großelterngeneration. Schauen wir uns das mal an. Das sind Kriegskinder, die sind groß geworden im Krieg, haben zum Teil vielleicht auch ihre Eltern verloren. Das waren harte, raue Zeiten, da ging es nur ums Überleben.
Voll.
Da war nicht wichtig, wie du dich fühlst, wenn du morgens aufstehst, sondern geht es einfach nur darum, Kartoffeln, ja, nein, wo kriege ich die her? Unsere Eltern sind ja Kinder von deren Eltern, also unsere Eltern, die haben auch nicht gelernt, wie es ist, einen Zugang zu ihren Emotionen zu bekommen. Da war der Abklatsch dieser harten Zeit immer noch spürbar und da, nach dem Motto, stell dich nicht so an, hab dich nicht so, weil sie die Eltern auch selber nicht wussten, was ist denn jetzt hier mit dem Kind los? Die müssen jetzt spuren und deswegen kennen wir auch solche Sätze von unseren Eltern, wie stell dich nicht so an, hab dich nicht so.
Das muss jetzt mal funktionieren.
Es muss jetzt mal funktionieren und dann gab es das Wirtschaftswunder, alle nur am Arbeiten und so und sowieso nicht um das innere Leben sich kümmern. Und so langsam, und das ist ja auch meine Vermutung, warum die Depressionsrate steigt. Ich glaube, dass die Menschen schon immer depressiv waren, aber jetzt sprechen wir darüber, dass irgendetwas nicht stimmt. Denn eines kann ich mit großer Sicherheit sagen, ist natürlich nicht nur die Ursache davon, aber wer losgelöst, abgekapselt von seinem Inneren lebt, den Zugang zu seinen Emotionen verloren hat, der wird depressiv. Denn das Gegenteil von Depression ist ja Expression, also Ausleben. Ausleben von Dingen.
Das finde ich voll wichtig, dass du das sagst, weil mir ist es im Zweifel immer wichtiger, in manchen Konstellationen, was ich vorhin gesagt habe, ist es schon klug, das nicht zu machen. Aber würde ich auch dazu stehen, zu dem Statement. Aber mir ist es im Zweifel immer wichtiger, im Zwischenmenschlichen. Ja, zum Beispiel, ich würde dich jetzt beleidigen. So, dann ist es mir lieber, auch in meiner Erfahrung, in meinem familiären Umfeld, du, auf Deutsch gesagt, kackst mich mal richtig an und sagst, das geht überhaupt nicht, das regt mich übelst auf, dass du mich jetzt beleidigt hast. Anstatt zu sagen oder nichts zu sagen und es einfach wegzuschlucken, weil für mich ist sowas wie Gift, was du nimmst, ne? Und irgendwann ist der Körper, also ist mein Bild, ne? Und irgendwann ist der Körper voll mit diesem Gift, wenn du immer das schluckst, immer etwas reinnimmst. Und irgendwann führt es zu Depressionen, was du gerade gesagt hast.
Genau, du unterdrückst ja permanent den Impuls, eigentlich ein Gefühl, das ja mit dir kommuniziert. Da ist etwas nicht in Ordnung.
Ja,
genau.
Und andersrum kann man jetzt auch nicht sagen, es kann nicht immer alles raus, ne? Also cholerisch, so nach dem Motto, ich schreie immer alles zusammen, wenn ich emotional bin. Da braucht es, glaube ich, auch Kanäle, Möglichkeiten, seine Emotionen zu fühlen und zu leben.
Mhm. Ja. Genau. Das wäre ja die Expression, also ne, sich ausleben. Und bei mir war es eben genau so, wie du es jetzt beschrieben hast. Ich habe es immer runtergedruckt, immer weggedruckt. Ich habe mich ja nicht damit beschäftigt, was in mir vorgeht. Mhm. Das Problem ist, ich habe auch nie gelernt, wie fühlt sich Wut im Körper an, wie fühlt sich Trauer im Körper an, wie fühlt sich Freude gut. Das ist, kann man vielleicht noch wissen, weil das ist auch gesellschaftlich akzeptiert. Aber sobald jemand mit Wut und Trauer um die Ecke kommt, lass mich damit in Ruhe.
Aber auch nicht, ich würde dir widersprechen. Also wenn sich jemand zu sehr freut, wird der doch als vollkommen drüber abgestempelt. Also stell dir vor, du hast so jemand, der so eine Grinsebacke ist, ne? So, ey, das habe ich auch schon. Ja. Hör auf, habe ich in Berlin mal erlebt, ne? Hör auf, mich so anzugrinsen, ne? Also so, die das nicht aushalten können, dass jemand gute Laune hat, ne?
Genau. Und genau das ist der Punkt, weil Samuel, Menschen, und davon haben wir eine ganze Menge, die ganze Boomer-Generation, die würde ich alle gerne mal zur Therapie schicken, wirklich. Weil Statement, weil das Ding ist, wir die Kinder, wenn wir anfangen, unsere Gefühle auszuleben, zu erleben, drüber zu sprechen, sind wir ein Spiegel für die Generation, der früheren Generation, wie sehr sie eben nicht mit ihren eigenen Gefühlen in Kontakt sind. Und das clasht. Und deswegen sind auch ganz viele Boomer so nach dem Motto, stell dich nicht so an. Lieber sei ruhig, sei still, weil jede Gefühlsregung ist eine Erinnerung an ihre eigenen Gefühle. Und wenn sie die aber unterdrücken permanent, deswegen weißt du auch, warum Alkohol so ein Droge Nummer 1 ist. Alkohol lenkt dich komplett ab von deinen eigenen Gefühlen. Da musst du dich gar nicht groß drum kümmern. Fühlst Trauer, zack, ein Bierchen rein. Fühlst Wut, zack, ein Bierchen rein. Es beruhigt dich. Das ist ein Schmerzstiller am Ende des Tages.
Ja.
Und ein Satz noch. Wir sind eben die Ersten, die das so ein bisschen aufbrechen. Viele Therapien und so weiter machen. Und wir lernen auch jetzt durch unsere eigenen Kinder, wie es ist, Gefühle zu begleiten. Stichwort Regulation.
Genau.
So.
Das Ich habe das in einem Song mal auch geschrieben. Er will dein Begleiter sein. Ich glaube, das ist so, wie ich mich auch als Vater verstehe. Jemand, der damit durchgeht. Ja? Der mitbegleitet. Der, ja, nicht einfach, keine Ahnung. Wie würde ich sagen, habe ich das andersrum erlebt? Auch hierarchisch vielleicht schon auch, aber halt oft so angepasst. Ne? Das muss so und so sein, das muss so und so sein. Und man ist, glaube ich, nicht auf die Ebene, auf meine Ebene sozusagen gekommen als Kind und hat sich damit, das ist ja vielleicht auch ein pädagogischer Ansatz zu gucken, okay, das Kind ist schon auch, dem kannst du was zumuten, so, mit dem kannst du reden. Das ist nicht so wie so ein kleines Ding, was du erziehen musst, ne? Wie so, du musst es schön immer, keine Ahnung, kurz halten und streng sein und dann wird es schon alles, sondern so eher sich damit intensiv beschäftigen. Ne?
Total.
Ja, das wollte ich vorhin gerade noch sagen. Jetzt haben wir aber oft das Argument, was aus dieser Generation unserer Eltern kommt, was ich auch schon oft gehört habe, ja, aber dann sitzen sie alle und reden über ihre Gefühle und dann kommen wir zu nichts und dann sitzen sie alle, wo gab es das mal so einen Satz, fand ich richtig geil, in so einer NDR-Doku, also kann nicht jeder mit einem Matcha Latte in Berlin sitzen und eine neue Dating-App finden, so, ne? Das ist schon...
Ja, darum geht es aber auch nicht.
Ja, genau. Also
das ist ja gar nicht das, wo es ums Gefühle geht, das ist jetzt ja...
Ja, aber das kommt ja oft, dieses Argument. Und es wird schon in diesem Zusammenhang auch oft gedroppt. So dieses, die setzen sich alle so nach mit ihren Gefühlen aus. Oder so dieser Satz, wenn es jemand gerade nicht fühlt oder was auch immer. Also die Konfrontation oder das Argument vielleicht, ihr beschäftigt euch ein bisschen too much damit. Mhm. Vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung, ich habe mich nie damit beschäftigt, muss ja auch so gehen. Ne? Man geht ja immer von sich selber aus. Mhm. Aber wie würde man da eine gute Brücke schlagen können, zu sagen, naja, es ist schon wichtig, sich mit seinen Emotionen zu beschäftigen. Weil, also ich bin fest davon überzeugt, auch für meine Arbeit zum Beispiel, wenn ich emotional aufgeräumt bin, kann ich viel besser auch arbeiten.
Ja,
und leistungsfähiger arbeiten.
Also ich würde ganz klar sagen, ein Mensch, der gelernt hat, sich selbst zu regulieren, der ist viel fähiger, konstruktiv zu arbeiten, als jemand, der es nur wegdrückt und sich damit überhaupt nicht beschäftigt.
Genau, und dann ist aber der Punkt, wie kommen wir zu einer Regulation? Die Kritik an dem Argument ist ja oft, du bleibst dann nur in diesem, also du bleibst quasi stehen im Fühlen und du kommst nicht ins Konstruktive, also nicht in die Regulation. Wenn ich jetzt schaue, welche Kanäle gibt es in meinem Leben zur Regulation, dann sehe ich zum Beispiel ganz stark Musik. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Weil Musik ist etwas, wo ich wirklich relativ gut ungefiltert Emotionen fühlen kann. Und ich auch oft, ich sage immer, bei jedem Song, den ich schreibe, muss ich einmal da irgendwie mir ein paar Tränen verdrückt, klingt auch schon wieder komisch, ne? Also ein paar Tränen geweint haben, um den auch zu veröffentlichen, weil ich da merke, okay, da fühle ich ganz, ganz intensiv. Ich glaube, so intensiv wie nirgendwo anders. Das ist so mein Kanal. Was würdest du sagen, in deinem Leben, was gibt es für Kanäle zur Regulation?
Also der größte Punkt bei der Regulierung von Emotionen, wie man sie lernt, bei Kindern sind die eigenen Eltern, also das Gegenüber. Das ist quasi entscheidend mitverantwortlich, ob man selber lernt und fähig ist, irgendwann selbst zu entwickeln, die Gefühle zu regulieren. Also wenn ein Kind Trauer oder Wut oder Schmerz oder sowas empfindet, dann eben nicht zu sagen, ja, geh auf dein Zimmer und komm wieder, wenn du dich beruhigt hast. Das wird nämlich nicht funktionieren. Oder stell dich in die Ecke oder sei still, weil das Kind wird dann lernen, oh, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich werde ausgeschlossen, ich gehe in die Isolierung, wenn ich wütend bin. Das ist genau der falsche Ansatz. Das Kind wird lernen, irgendwas stimmt nicht bei mir. Irgendwas ist falsch. Das Kind fängt an, die Gefühle zu unterdrücken. Und deswegen ist der erste Schritt zu sagen, ich bin da, ich bleibe da. Und deswegen für mich persönlich ist es tatsächlich so, auch Nähe, das wieder zu lernen, mit anderen in einem Raum, zum Beispiel meiner Frau, Gefühle zuzulassen und auszuhalten, weil ich weiß, sie ist da, sie begleitet mich und sie kann auch diesen Raum und diese Gefühle halten. Also ich habe das wieder lernen müssen, Vertrauen in Menschen zu haben, die mir helfen, durch eine Emotion durchzugehen zum Beispiel. Wo habe ich das gelernt? In der Therapie habe ich das gelernt. Mit meiner Therapeutin zusammen, indem ich schwierige Dinge angesprochen habe, die in meinem Inneren waren. Und ich habe gemerkt, dass ein Raum gehalten wurde und sie konnte meine Emotionen aushalten. Und sie hat eben nicht gesagt, tschüss, so, oder das, sie ist halt nächste Woche wiedergekommen zur Sitzung. Ja, und ich denke mir so, sie kann es ja mit mir aushalten, das gibt es ja nicht so. Und diese Erfahrung, das zu lernen, hat mir geholfen, mich wieder zu öffnen, mir da Vertrauen zu fassen in Menschen, in meine Frau. Dass ich zum Beispiel, meine Frau ist für mich ganz wichtig, um meine Gefühle auch zu begleiten oder dass ich darüber sprechen kann, dass sie sich mitreguliert so und so richtig. Aber ich bin auf dem Weg, auch das zu lernen, wie ich meine eigenen Gefühle reguliere. Weil manchmal übermannen die mich aber auch so richtig. Die das überwältigen mich dann.
Das ist wie so ein lustiges Wort, übermannen. Ich stell mir dann
Gefühle
so,
übermannen ding, mich.
ja, verstehe ich. Also würdest du sagen, das Wichtigste als Regulation ist jemand, der das aushalten kann, wenn ich Gefühle teile.
Ja, zumindest so lernt man es dann. Also wenn ich hier mein Gegenüber habe, der mit mir zusammen es aushalten kann, was ich für Gefühle habe, dann lerne ich auch, wie es selbst geht.
Ja.
Und das machen die Eltern. Deswegen ist die Eltern-Kind-Beziehung so entscheidend, dass die Eltern in der Lage sind, die Gefühle mit zu begleiten, damit Kinder im Dasein der Eltern lernen, wie es ist, Gefühle zu regulieren. Und diese Zeit hatten unsere Eltern nicht für uns.
Nee.
Weil die auch es nicht gelernt haben von ihren Eltern.
Ah, und
die sind die erste Generation, die das mal so richtig schön üben kann.
Um das klarzustellen, ne, weil ich weiß, dass meine Eltern auch den Podcast hören ab und zu. Also es ist ja keine direkte Kritik, nur schon mal als Gruß an die Heimat. Das ist
ein grundsätzliches Ding.
Genau, das ist, glaube ich, ein Phänomen, eine Generation, was man beschreibt. Und da ist sicherlich Tendenzen, manche besser, manche schlecht, manche schlechter. Aber das hat nichts mit einzelnen Personen zu tun. Das war mir nochmal wichtig.
Nee, und vor allen Dingen, um das aufzugreifen, sie können ja auch teilweise wirklich gar nichts dafür, weil sie es ja selber nicht gelernt haben. Also wie willst du das... So, aber das Problem ist, wenn man sie heute darauf anspricht, also jetzt nicht mit meinen Eltern oder so, mit denen kann ich echt gut darüber reden, aber es gibt ja andere Patienten so, also mit denen, wenn die mit ihren Eltern sprechen, die stoßen auf eine harte Wand, die weisen das zurück, weil sie sich angegriffen fühlen und es geht nicht um Angriff, also bitte, liebe Generation, fühlt euch nicht angegriffen, wir wollen drüber sprechen.
Das ist ein Phänomen, genauso wie vielleicht unsere Kinder irgendwann sagen, seid ihr des Wahnsinns, ihr habt Social Media zugelassen, seid ihr eigentlich bescheuert gewesen, die 20 Jahre, das Schlimmste, was man hat, keine Ahnung, oder unkontrolliert, so wie es jetzt läuft, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Genau, es ist einfach ein Phänomen, was wir jetzt so ein Stück weit aufarbeiten, versuchen. Naja, aber du hast ja genau davon auch gesprochen, dass es manchmal Emotionen gibt, die einen übermannen. Und das kenne ich tatsächlich nicht.
Okay.
Dass mich, also ich habe auch schon hart Emotionen gefühlt, so will ich nicht sagen. Aber es war dann immer, also das, ich weiß gar nicht, nennt man das dann mentale Stärke, weiß ich nicht.
Resilienz.
Aber so dieses, ich drücke das jetzt zurück, so, das heißt nicht, dass sie für immer weg sind, aber in diesem Moment lasse ich sie nicht zu.
Das hast du vorhin jetzt auch schon mal gesagt, das wollte ich nämlich nochmal nachfragen. Wie machst du das denn, sie nicht zulassen? Das würde mich mal interessieren.
Ich wollte dich danach fragen, wie das ist, wenn dich Emotionen übermannen. Naja.
Kann ich ja gleich
drauf antworten. Kannst du mal merken, genau. Wie mache ich das, wenn ich Emotionen fühle, dass sie kommen? Ich glaube, das kommt ganz auf die Emotionen drauf an. Sicherlich ist es auch meine Prägung auch wieder. Dieses, okay, ich falle jetzt aber nicht zu stark aus dem Rahmen. Ne? Also dann hat das was mit Bildwahren, vielleicht auch Schamgefühl, was auch immer zu tun. Man sagt, naja, ich lasse das jetzt nicht zu. So. Manchmal auch ein bisschen nötigerweise. Aber in manchen Dingen ist es für mich fühlt sich das an wie eine körperliche Anstrengung. Bin danach auch geschafft. Wenn ich so ein emotionales Streitgespräch irgendwo hatte, kommt es nicht so oft vor. Aber wenn es ist und man merkt, oh, jetzt sind gerade viele Emotionen im Topf so oder im Gespräch, dann versuche ich ganz bewusst ruhig zu werden. So. Mhm. Also noch ruhiger als sonst. Ne? Also ich merke zum Beispiel, ich bin auch jemand, der im Alltag auch mal stressig sein kann und viel macht und so. Aber wenn ich merke, jemand hat gerade richtig Alarm, also hier ist Feuerwehralarm sozusagen, habe ich so einen Reflex, dass ich komplett erstmal ruhig werde und so versuche, so rational, wie es mir möglich ist, versuche auch so eine Metaebene einzunehmen und sagen, okay, was ist jetzt das Nächste, was ist jetzt wichtig? So und versuche irgendwie so Schritt für Schritt Dinge zu tun, ja, in sehr emotionalen Reaktionen. Und wenn... ist noch nicht so oft passiert, würde ich sagen, jemand Fremdes gegenüber mir richtig ausrastet und sagt, das geht überhaupt nicht, versuche ich das meistens auch dann eher so ein bisschen abzuwiegeln, würde ich sagen.
Aha.
Ganz entspannt, wir trinken erstmal einen Kaffee oder was auch immer, so, wir finden da bestimmte Lösungen oder habe ich das jetzt richtig wahrgenommen, also oft auch diese Spiegelung so, okay, du bist gerade sehr wütend so, ne, um den anderen auch ein bisschen zu spiegeln und zu sagen, ey, weißt du gerade, was du gerade hier machst, was ja gerade passiert? Weil es kann ja sein, und das werde ich gleich von dir hören, dass das Leuten gar nicht so bewusst ist, dass es einfach so passiert und die dann gar nicht so wissen, oh Mist, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Und dass ich dann eher versuche, die wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen.
Ja, okay, also das ist interessant. Also du flüchtest dich so ein bisschen, oder der Schutzmechanismus ist der, dass du ins Kognitive verfällst, dass du ein bisschen deinen Verstand einschaltest, dich mehr darauf konzentrierst und weniger durch das, was durch deinen Körper fließt gerade.
Voll, ich bin da nur im Kopf. Der Kopf ist dann wirklich, der raucht dann.
Ja.
Der ist so, oh, okay.
Und das ist aber das Anstrengende, Samuel.
Voll.
Weil im Kopf zu sein, zieht unfassbar viel Energie. Unfassbar, das unterschätzt man oft. Mhm. Also spannend. Also ja, auch selbst eine Emotion zu unterdrücken, kostet Kraft und Energie. Es gibt ganz viele Leute, das fand ich, das habe ich mal gelesen, da war so, der hat ein Therapeut, der hat gesagt, dass viele Menschen, die da so bei ihm sitzen, die sagen, die sind so fertig, die sind so müde vom Tag, obwohl sie kaum was machen. Obwohl sie kaum was machen, selbst wenn sie Urlaub haben oder sie haben nicht so einen anstrengenden Job, die sagen, die sind fix und fertig und die wissen gar nicht warum. Und die Antwort, die der Psychologe gab, das fand ich sehr interessant, sagt, ja, die sind permanent damit beschäftigt, mit einer Kraftanstrengung ihre Emotionen zu unterdrücken.
Krass.
Also, sie sind äußerlich ruhig, aber innerlich sind die so damit, mit einem Energieaufwand damit beschäftigt, ihre Emotionen zu unterdrücken, das kostet so viel Kraft und Energie, die sind dann platt. Die sind dann einfach platt.
Deswegen
total nachvollziehbar.
Deswegen ist auch diese Einteilung von verschiedenen Berufskategorien, ich finde das so spannend, auch zu sagen, einen Job, ich bin sehr dankbar, dass ich einen Job habe, der mich auf verschiedenen Ebenen fordert. Ne? Und wo ich sagen kann, okay, wenn ich ein Konzert spiele, ist es etwas sehr Körperliches. Danach bin ich körperlich kaputt, aber innerlich ruhig. Habe ich alles rausgehauen, was ich hatte. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Jetzt habe ich aber Songwriting-Sessions sind für mich so eins der anstrengendsten Dinge, die zu dem ganzen Musiksein dazugehören, Musikersein dazugehören.
Ah,
weil das so, für dich vielleicht nicht, weiß ich nicht, aber für mich nach nach Songwriting-Sessions bin ich immer so, genau, ich schreibe oft im Team.
Aber das ist doch spannend, Samuel. Ja. Weil, warum? Warum bist du bei Songwriting-Sessions so platt?
Weil ich danach denke über alles Mögliche, ne? Passt jetzt der Text und die Melodie und kreativ sein, Ideen, ne? Das ist auch oft auch ein Abgleichen, glaube ich, ne? Also ich setze mich jetzt selten hin und fange einfach mal aus einer Emotion an irgendwas zu schreiben, sondern ich habe eigentlich immer ein Thema.
Aber das ist, Samuel, das finde ich jetzt ganz spannend. Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Guck mal, eigentlich würde man ja sagen, ein Songwriting-Prozess ist ja, da geht es ja nur ums Gefühl, nur ums Herz. Ich unterstelle dir natürlich nicht, dass du nicht mit Herz schreibst, so, aber jetzt ist es total spannend. Du hast vorhin gesagt, wenn es um zu viele Emotionen geht, zu viele Gefühle geht, gehst du automatisch in den Kopf. Und jetzt sagst du aber auch bei den Songwriting-Prozessen, bist du auch eher im Kopf.
Ja, Moment, das musst du noch...
Vielleicht,
das
weil
muss,
du...
Nee, jetzt ne, muss man...
Jetzt meine Überlegung.
Ja, genau, wäre eine logische Schlussfolgerung. Ja. Muss man aber differenzieren, weil ich Songwriting-Prozesse auch unterteile und es gibt immer einen Part 1.
Ja,
bei dem Part 1 schreibe ich wie du allein. Und dann ist hier Emotion in der Haus.
Ja, okay.
So, ne? Und dann setze ich mich ans Klavier und dann ist so, alles ist zugelassen. Aber im Team ist dann eher so, wie finde ich jetzt aus dieser Idee, aus dieser Emotion, wie machen wir da jetzt einen Song draus?
Fahrplan. Okay, alles klar. Ja, gut, alles klar. So, Hobbypsychologe wieder off.
nein, das ist super. Aber ja, man könnte sagen oder unterstellen, dass diese Songwriting-Sessions eher kognitiv als emotional sind.
Mhm.
Weil das ist ja auch das Spannende, ich schreibe ja nicht so oft.
Mhm.
Also, das ist ja sehr unterschiedlich bei Künstlern, ne? Mhm. Viele sind dann so in der richtigen, immer im Writen und schreiben dann mal hier und mal da und so. Mache ich nicht. Ich habe eine Phase, da wird sich das vorgenommen und dann ist Action.
Okay.
Und dann hat man so verschiedene Ideen und Themen, die trage ich natürlich auch schon länger mit mir rum, aber die schreibe ich dann in einer gewissen Phase auf. Und dann sind diese Writing-Sessions, du hast ja dies Jahr erlebt, da waren wir an der Nordsee, du digital mit dabei, aber waren wir gemeinsam. Mhm. Und dann ist es ein sehr konzentrierter Prozess über 2, 3, 4 Tage. Und warum? Wegen der Wirtschaftlichkeit. Mhm. Weil ich jetzt mich dort nicht in die Location quasi 4 Wochen einbuchen kann.
Ja.
Und na, muss
laufen dann.
Also, ne, das ist, bin ich ganz ehrlich, das ist halt eine wirtschaftliche Komponente.
Ja, interessant. Du, ich, soll ich mal auf deine Frage beantworten?
Ja, vorhin? Genau. Wie ist es, wenn ich...
Die großen Emotionen bei mir ist, so.
Ja.
Also, Was mir extrem geholfen hat, erstmal, das habe ich auch in einer Verhaltenstherapie gelernt, ist, Gefühle zu benennen, was es überhaupt ist, was man fühlt. Wie läuft eine Angstreaktion in deinem Körper ab? Wie läuft eine Wutreaktion in deinem Körper ab? Und. Ich habe über viele Jahre hinweg gelernt, meine Gefühle zu benennen, weil das spukte alles wie ein namenloses Gespenst in mir herum. Und sobald du einen Begriff hast für deine Emotionen und sie ein Gesicht bekommen, sind sie weniger erschreckend. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, war, dass ich habe eine ganz schwierige Emotion, mit der kann ich nicht gut umgehen. Das ist das Gefühl der Ohnmacht. Das Gefühl des Kontrollverlustes, dass ich irgendwie etwas nicht in der Hand habe. Und auch dann die Angst, ja, ohnmächtig zu werden, innerlich, aber dann plötzlich vielleicht auch körperlich. So, man kippt um, was weiß ich. Das ist eine ganz große Angst in mir. Das ist ein Gefühl, damit kann ich einfach noch nicht umgehen. Und das drücke ich auch immer weg, dass ich immer so, wenn ich etwas nicht in der habe, wenn eine Lebenssache irgendwie zu groß erscheint, so, ja. Wie gehe ich damit um? Dann kommen solche Gefühle. Das ist ganz, das kann ich noch nicht so gut aushalten. Aber was mir hilft, ist, dass ich weiß, weil ich es gelesen habe, und weil es biologisch in seinem Körper auch so veranlagt ist, eine Emotionswelle, die kommt, dauert in der Regel 90 Sekunden.
Das ist spannend.
Die Emotionswelle, die kommt, die du spürst in deinem Körper, die kommt, die hat einen Anfang und wird irgendwann immer größer und du denkst, und dann fängst du an, wegdrücken. Aber wenn du sie zulässt, indem du einfach, und das habe ich euch auch gelernt, ruhig sitzen, stehen, atmen, konzentriere dich einfach auf dein Atem und spüre die Emotionen in deinem Körper. Emotionen wollen gespürt werden, vorher gehen die nicht. Wenn du die wegdrückst, dann bleiben die subtil in deinem Körper gespeichert und kommen wieder. Kannst du dich darauf verlassen. Und es wird immer anstrengender, die immer wegzudrücken. Das heißt, Emotionen zulassen erfordert Mut, aber jetzt kommt eben die Freude, die gute Nachricht, die dauern in der Regel auch nur 90 Sekunden. Das heißt, wenn du da bist, die Emotion wahrnimmst, atmest, sie wegatmest, kann man auch dazu sagen. Einfach da sein.
Das Thema Schwangerschaft.
Genau. Dann ist es wie eine Wehe halt, ne? Die kommt und dann hat die einen Höhepunkt und dann ebbt die halt aber auch wieder ab und dann geht die auch. Also Emotion heißt Energie in Bewegung.
In Bewegung, ja.
Und die will auch in Bewegung sein. Eine Emotion will in Bewegung sein. Sie will es. So, und du bist halt das Gefäß, dein Körper ist das Gefäß, durch das diese Emotion fließt. Und du musst auch nicht zu dieser Emotion werden, sondern kannst sie beobachten, 90 Sekunden lang, und dann geht das Gefühl auch wieder. Und dann bist du wieder im Hier und Jetzt. Das hilft
spannend.
Mir sehr.
Die Frage dabei ist ja auch, Regulierung heißt ja dann auch, das, was vielleicht diese innerliche Welle ist, auszuhalten in dir.
Richtig.
Und sie nicht direkt, ich sag mal, um in dem Bild zu bleiben, übers Wellenbeckenrand schwappen zu lassen und zu sagen.
Oder selbst zur Welle zu werden.
Genau. Und dann zu sagen, so, in mir ist jetzt Wut und jetzt werden alle Leute zusammengeschrien, die gerade um mich
sind. Ganz genau.
Das ist der Choleriker wahrscheinlich. Aber jetzt habe ich noch nie das in einem Bild einer Welle gespürt, aber ich spüre schon so emotionale Spitzen. Ich würde es eher als wie so eine emotionale Spitze, die dann so wie so ein Nadelstich vielleicht kommt und sagt, jetzt ärgert es mich. Vielleicht ist das gerade dann, wo die Welle bricht. Ja? Und es wäre die Frage, ob man da sensibler dafür sein muss, um schon zu merken, wann bahnt sie sich denn an. Weil dann kannst du dich auch besser darauf vorbereiten. Ja, aber also machst du das? Also wenn du jetzt eine Ohnmachtswelle kommt, sage ich es einfach mal in dem Bild, dann zu sagen, Ohnmachtswelle kommt, hinsetzen, atmen, alles ist gut. Oder wie läuft es dann?
Also es ist extrem schwierig. Es hört sich wirklich leichter an,
hier,
so wie ich es jetzt gesprochen habe. Wenn ich selber in dieser Emotion bin und merke, sie kommt, dann ist es für mich auch ein Gefühl von, dann stehe ich plötzlich vor einem großen Riesen, der mich bekämpfen will. So, und da denke ich mir Also das ist für mich eine Übung. Es ist auch eine Übung. Und ich gebe auch zu, Samuel, dass ich eher geneigt bin, wegzulaufen.
Ja.
Den ganzen Tag über, als einfach sich mutig diesen Dingen zu stellen, dem Goliath.
Aber jetzt ist es ja auch so, solche Wellen kommen ja jetzt nicht nach einem Viertelstundenrhythmus.
Richtig.
Sondern die kommen ja oft als eine Reaktion auf etwas. Also mal angenommen, ich habe ein E-Mail-Postfach auf.
Richtig,
ja. Und da kommt eine Mail rein und dann steht irgendwie, Gehalt für nächstes Jahr ist nicht. Oder ein großer Auftrag für nächstes Jahr, abgelehnt, null. So. Dann ist erstmal eine Welle, würde ich auch fast sagen, das geht dann Richtung Angst, Ohnmacht, oh nein, was passiert jetzt? So, mhm. Und dann ist meine automatische Reaktion, das ist auch mal spannend, da würde ich mich auf jeden Fall auch nochmal selber gern beobachten, nicht zu sagen, ich bleibe jetzt kurz da drin, weil es ja unangenehm, so, ich fühle das jetzt, sondern meine Reaktion ist so, okay, welche Option habe ich? Und dann fange ich an aufzuzählen, okay, naja, ich habe ja die Sicherheit, ich habe die Sicherheit, okay, ich habe das. Ah, vielleicht müssen wir bei dem Kunden oder bei was auch immer, da müssen wir da noch, also du fängst so an zu reagieren. Mhm. Kognitiv aber, nicht im Körper. Und würdest du jetzt sagen, okay, ja. Es kommt diese E-Mail, ja. Also, aber ich stelle mir das komisch vor, jetzt Angst für nächstes Jahr, da bleibe ich jetzt mal drin, also fände ich es schwierig.
Also, Samuel, ich mach's mal vor, für alle, wir haben ja auch einen Videopodcast.
Jawohl.
So, ich sitze jetzt hier am Schreibtisch, jetzt kommt die E-Mail und ich merke, keine Ahnung, beschleunigter Herzschlag, irgendwas ist da in meinem Körper. So, und dann kannst du dich einfach hinsetzen kurz und dann sagst du dir selber innerlich, das, was ich jetzt gerade fühle, was jetzt gerade kommt, ist Angst. Dann sagst du einfach nur, da ist die Angst, alles klar, Angst. Ich sehe dich, ich fühle dich, okay, Angst, alles klar. Dann nimmst du einfach... Du atmest einfach und nimmst nur wahr, was in deinem Körper gerade passiert. Deinen beschleunigten Herzschlag, deine Hitze vielleicht im Körper, vielleicht führst du weiche Knie. Das nimmst du alles einfach wahr und wechselst einfach so ein bisschen in eine Beobachterrolle. Dann wirst du nicht zur Emotion, sondern nimmst sie einfach wahr. Und das ist extrem unangenehm. Und ich kenne das, dass man davor weglaufen will. Dass man sofort irgendwie was anderes machen will oder man lenkt sich ab oder so bla 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 bla. Aber für mich ist es eher wichtiger, dann kurz das auszuhalten, das zu spüren, zuzulassen, weil dann geht die auch wieder. Und dann kann ich weitermachen mit meiner Arbeit oder was auch immer.
Ja, okay, das verstehe ich. Ich glaube, was ich im Zweifel mache, was zwischen dem, was du gesagt hast und dem, was ich gesagt habe, liegt, ist beten. Also, okay, oh. Und es ist weder, würde ich sagen, eine krasse Ausflucht, ne? Und sich sofort alle Optionen aufzurufen, als nur in der Situation zu bleiben, sondern die Situation zu teilen.
Ja, also wie jetzt, dass ich das mache oder was? Oder du das machst? Beten?
Nee, oder wie? Ich mach das.
Du machst, ach, du betest dann in dem Moment.
Ja, ja.
Ah, finde ich aber gut, Samuel.
Ja, also ich auch grundsätzlich.
Also, weil das ist tatsächlich witzig. Ich habe gestern, guck mal, ich mache jetzt ja jeden Abend stille Zeit. Und gestern habe ich auch sowas gehabt, worüber du jetzt gerade gesprochen hast. Passt sehr gut, weil ich habe ja immer mal wieder ein Problem mit Angst. Ich fühle es einfach. Die kommt einfach immer wieder. Die will einfach immer wieder anklopfen. Sagt, Lukas, hier bin ich wieder. Ha, 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 ha. So. Und ich habe die Schnauze voll davon. Und dann habe ich gestern auch gebetet, hier in meinem schönen Zimmer. Und habe dann gesagt, pass mal auf, Jesus. Was ich noch nie gemacht habe, ist, ich habe dich eigentlich noch nie mit reingenommen in meine Angst. Ich bete immer, bitte nimm mir die Angst weg. Das bete ich immer. Aber so läuft es ja hier scheinbar nicht mit Gott. Sondern, weil Gott selber, Jesus selber hat selber auch Angst, brutale Angst und Panik gefühlt. Also er kennt die Emotionen. So, und wenn mein Gott, an den ich bete, ein Du ist, eine Person ist, Jesus Christus, dann kennt er dieses Gefühl und könnte eventuell auch das erfüllen, worüber ich gesprochen habe, nämlich ein Containing-Partner zu sein. Man nennt das auch Containing, wenn eine andere Person mit begleitet diese Emotionen. Vielleicht kann er das auch übernehmen, auf einer geistigen Ebene, dass ich jetzt gesagt habe, okay, pass auf, ich probiere das jetzt aus. Immer dann, wenn ich Angst fühle, bete ich. Sag ich, hier, Herr, ich habe Angst, hilf mir. Sei bitte da. Nimm mir die Angst meinetwegen nicht weg, aber bitte lass mich fühlen, dass du da bist.
Ja, als Gefühl des auch Verstandenseins, als du bist auch durch all diese Dinge durchgegangen. Du weißt ganz genau und du bist ja nicht nur ein Mensch, daran glauben wir, du bist auch ein Gott sozusagen. Du kannst, wenn du willst, das auch wegnehmen, aber das ist nicht... Wunschautomat denken, ne? Nee. So dieses, weil das so funktioniert es anscheinend nicht, wie du es schon gesagt hast.
Ja,
aber dieses Begleiter, dieses, du gehst damit rein und hast trotzdem diese andere Weite und diese andere Dimension als Gott. Ne? Das ist, oder erlebe ich selber auch, kann etwas sehr Tröstendes sein und ist nichts Wegdrückendes. Ne? Mhm. Das wäre dann so dieses Wunschautomaten-Denken. So, ich hab's jetzt, bitte nimm's weg. Nimm's weg.
Ja, genau.
Weg jetzt.
Ja, genau.
Ja. Ah, genau. Spannend.
Ja, also ich bin aber kein Fan davon, Dinge wegzubeten. Also da lass uns bitte auch mal drüber eine Folge machen, weil was mir wirklich auf den Keks geht, ist die Erzählung von wegen, ja, du musst halt nur genug beten und so und lass mal die Angst wegbeten und wenn die halt nicht weggeht, dann glaubst du nicht genug. Also solche Sachen, ja. Das kann in eine richtig schädliche Theologie rein und furchtbar.
Ich wollte gerade sagen, in welchem Kontext hast du das erlebt? Ja,
da machen wir mal eine Folge drüber, so Probleme wegbeten und so. Das ist, genau, ich denke, dass Gott ein Gott ist, der da ist. So. Mhm. Und wir haben ja auch eine Folge über Leid gemacht und so, und das war auch wirklich sehr emotional und so, und da muss man auch sehr sensibel rangehen. Aber ich glaube an einen Gott, der sagt, ich bin da, in deiner Angst, in deiner Trauer, in deiner Wut, und ich nehme sie dir nicht weg, meine Wege sind nicht eure Wege, sagt der Herr.
Ein Satz vielleicht noch dazu, genau zum Thema Wegbeten. Ich glaube, es ist die Frage, wie dein Beziehungsstand auch ist oder wie du das verstehst als Beziehung. Das Thema Wegbeten kommt vielleicht oft aus so einer On-Off-Situation. Also so nicht in der Beziehung, jetzt, mach, jetzt.
Ja,
jetzt,
unter den Teppich jetzt. Kehren eigentlich auch so ein bisschen.
Ja, oder man ist ständig so in diesem Push, so jetzt aber und jetzt. Und jetzt soll's.
Genau. Und also, jetzt mache. Da bin ich. Das ist meine Prägung, Samuel.
Ah.
Heilungsgebete. Und jetzt in Jesu Namen und in Vollmacht. Und jetzt Kopfschmerz, okay. Geh weg. Und Migräne, du bist weg und raus. Und oh, Junge, was ich da für Gebete erlebt habe in meinem Leben bislang. Ach ja.
Ey, lass uns mal. Darüber können wir
da
ja noch.
Da kann ich dir Stories erzählen, Samuel, zu Heilungsgottesdiensten, die ich erlebt habe. Oh, da kann ich dir Stories erzählen.
Ja, da können wir.
Ach, herrlich.
Da können wir gerne drüber reden. Ich glaube, ich sehe es gar nicht so. Ich bin gespannt. Ich bin in so einer Kultur nicht groß geworden, aber ich habe immer mal das punktuell auch erlebt, auch selber als Teilnehmer. Aber da gar nicht so. Also, ich habe da jetzt schon viel Abneigung rausgehört bei dir.
Ja. Also ich sag mal so, ich glaube daran, dass Gott heilen kann.
Mhm.
Aber eine Angst wegnehmen von jetzt auf gleich ist nicht Heilung. Das ist einfach nur Exekution.
Ist es ein Wunder, meinst du?
Es ist ein Wunder, genau. Mhm. Wunder gibt es auch, aber ich glaube eher daran, dass Gott heilen will. Und heilen ist auch ziemlich unangenehm. Heilen bedeutet, dass man zum Beispiel Dinge, traumatische Sachen, keine Ahnung, im Herzen, schmerzhafte Dinge aufdeckt und dadurch nochmal durchlebt, aber halt nicht alleine, sondern mit ihm zusammen, mit seinem heilenden und liebenden Blick, der sagt, ich gehe mit dir da durch und heile dich. Das ist meine persönliche.
Und Wunder waren ja auch biblisch gesehen ja nicht immer Wunder nur um des Wunders willen. Also im Sinne von, gucken, was ich kann. Das war ja immer, hat ja auch immer einen Zweck. Ne?
Richtig, und zwar immer die Verherrlichung Gottes. Wunder sind immer da, ist nie passiert von wegen einfach so, sondern hatte immer zum Zweck, dass Gott verherrlicht wird durch das Wunder.
Es ist ja kein Trick oder kein, wie sagt man dazu, so ein Act, wo man was darstellen will. Guck mal, was ich kann.
Genau.
Ja, okay. Okay.
Ja, lass uns da nochmal explizit drüber reden, aber schöne Folge.
Ja, fand ich auch. Emotionen haben wir auf jeden Fall, glaube ich, ganz.
Es ist schön, Samuel, dass wir über Emotionen reden. Ich weiß nicht, gibt es noch einen Männer-Podcast, die auch mal so offen und ehrlich über Emotionen reden? Ich weiß nicht. Also vielleicht ja, aber ich habe noch keinen gehört. Sonst schreibt mir den mal,
liebe
Leute, die ihr zuhört.
Das habe ich jetzt auch letztens von jemandem gehört, wir sind ja mit verschiedenen Leuten auch im Gespräch, was wir mit diesem Podcast auch so machen. Bin gespannt. Dass das ja auch was ist, was besonders ist. Dass man über innere Arbeit, hieß es glaube ich, von der anderen Person.
Ja, siehst du mal.
Über innere Sachen reden. Ist wichtig.
Ja, mit mir kannst du über alles reden, was im Inneren stattfindet. Ich bin bester Ansprechpartner dafür.
Ich fand's sehr spannend heute auch nochmal. Und ich bin mal gespannt, wenn die nächste Emotionswelle kommt, wie ich damit umgehe.
Oh ja, ich auch. Ah ja, das wird schon.
Ich wünsche dir noch eine schöne Woche.
Jo, Samuel, dir
und
auch.
Schön, dass ihr mit am Start wart. Bis nächste Woche. Habt eine gute
Bis
Zeit.
Bis dann.
Ciao.
Ciao. Wenn du bis hierhin gehört hast, danken wir dir sehr für dein Interesse an unserem Podcast. Bitte abonniere ihn für weitere Folgen und gib uns auch gerne eine Bewertung. Wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, dann hilft uns das natürlich sehr. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Folge.